Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon, herzlich willkommen. Im Internet und auf angemeldeten Versammlungen verbreitet er seine Ideologie. Ein laut Verfassungsschutz Rechtsextremer steht nun in Halle wegen Volksverhetzung vor Gericht. Wir berichten gleich über den Auftakt dieses Prozesses. Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch beim nordrhein-westfälischen Kabinett. Bringt das einen Schub für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Rennen um den CDU-Vorsitz? Dazu ein Gespräch mit unserem Landeskorrespondenten. Und die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen den ehemaligen AfD-Chef in Brandenburg, Andreas Kalbitz, eingeleitet. Hintergrund sind Medienberichte über Handgreiflichkeiten in der brandenburgischen AfD-Fraktion. Was steckt dahinter und was bedeutet das für den Machtkampf in der Partei? Auch das wird Thema sein. Es geht um Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung und anderes mehr. Heute Morgen hat also in Halle ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuft wird. Er hat in der Vergangenheit verschiedene Wege genutzt, um seine Ideologie zu verbreiten. So veranstaltet er Kundgebungen und betreibt auch einen Internetblog. Unser Landeskorrespondent hat versucht, in die heutige Verhandlung zu kommen. War nicht einfach. Die Journalisten- und Besucherplätze sind sehr begrenzt. Niklas Ottersbach, was haben Sie am Gericht dann erlebt?
Also erstmal habe ich erfahren, dass ich erstmal nicht reinkomme. Ich konnte nicht rein. 10 Plätze gibt es für Journalistinnen und Journalisten und die waren alle belegt. Ich hatte mich zwar akkreditieren lassen im Vorfeld, aber im Windhundverfahren, da war ich halt nicht schnell genug. Ein paar Stunden später hat es dann doch noch geklappt. Ich konnte rein, also ich durfte rein in den Prozess, weil eine andere Journalistin den Saal verlassen hat.
Das ist im Moment Alltag, wenn man von Gerichtsprozessen berichten will, aufgrund auch der Corona-Maßnahmen. Was wird dem Angeklagten vorgeworfen? Wie hat er sich präsentiert?
Also es sind insgesamt 6 Anklagen. Da geht es um Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung und Volksverhetzung. Das reicht bis ins Jahr 2016 zurück. Da soll er die grünen Politikerin Renate Künast mit Pädophilie in Verbindung gebracht haben. Dann geht es auch um seine T-Shirts und Aufkleber, die er über seinen Online-Shop verbreitet. Da ist der Vorwurf, er verunglimpfe pauschal Menschen aus Afrika. Und der Angeklagte, der bestreitet alles, weist alles von sich oder verbucht das unter Kunstfreiheit. Seine Aufkleber nennt er zum Beispiel Kunstwerke. Also im Prinzip zeigt er sich vor Gericht nicht anders als auf seinen Demos sonst auch. Seine Anhänger, die waren natürlich auch da heute Morgen, vielleicht so 10, 20. Die haben ihn quasi ständig abgeschirmt. Ich wollte ihn zum Beispiel mal kurz fragen, wie es denn jetzt aussehe und ob er über wie zum Beispiel sein Geschäftsmodell aussieht. Die haben ihn abgeschirmt und natürlich gesagt, wir reden nicht mit der Lügenpresse.
Und das ist auch noch ein wichtiges Stichwort. Sein Geschäftsmodell mit seinen Hetzreden scheint er Geld zu machen. Wie funktioniert das?
Ja, also das eine befruchtet quasi das andere. Also er demonstriert seit der Corona-Pandemie wirklich wöchentlich auf dem Marktplatz. Er hetzt, man muss es wirklich so sagen, gegen alle, die nicht seiner Meinung sind. Da geht es dann um Vergewaltigungsfantasien und sowas. Also wirklich üble Beschimpfungen und er inszeniert sich als Opfer, als Verfolgter. Merkel ist für ihn, ja, das ist eine Diktatorin für ihn. Und so sehen dann auch seine T-Shirts aus. Am Samstag war ich bei dieser Kundgebung, wobei das eher so eine Art Stuhlkreis war diesmal. Aber da habe ich eben einen 10-, 12-jährigen Jungen gesehen, der hat ein rotes T-Shirt, da stand dann drauf Heil Corona. Also beides gehört zusammen. Er lässt die T-Shirts in einem Gewerbegebiet im Osten von Halle produzieren, hat auch Leute im Hintergrund, die zum Beispiel die Layouts machen. Die will er aber, das hat er heute in der Verhandlung gesagt, auf keinen Fall preisgeben. Also sein Geschäftsnetzwerk, das will er wirklich raushalten aus dieser Verhandlung. Und ja, man kann sagen, dieser rechtsextreme Blogger braucht die Demos, die Öffentlichkeit, um hinterher diese Aufmerksamkeit auf seinen Shop zu lenken.
Und Sie beschreiben es, Dauerkundgebungen, da stellt sich die Frage, warum die Versammlungsbehörde überhaupt immer wieder diese Demos auch genehmigt.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Erstmal muss man, würde ich sagen, voraus eine Entwicklung konstatieren. Am Anfang der Pandemie, so im März, April, Da hat sich der Angeklagte wöchentlich mit Megafon auf seinen Bus gestellt und direkt auf dem Marktplatz, direkt vor dem Rathaus losgelegt. Also da ging es dann wirklich lautstark zu. Mittlerweile hat die Stadt reagiert, die hat jetzt einfach Imbissbuden dort aufgestellt, damit er weniger Platz hat. Jetzt steht er ein paar hundert Meter weiter und hat auch kein Megafon mehr. Und das Problem für die Stadt ist, sie kann selber diese Versammlung nicht verbieten, weil, das ist eine Besonderheit in Sachsen-Anhalt, die Versammlungsbehörde ist bei der Polizei angesiedelt. Und darüber regt sich Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand auch ziemlich auf. Hören wir mal rein.
Die Bevölkerung ist unruhig und wir kriegen täglich auch Mitteilungen darüber, dass das auch nicht toleriert wird und von mir erst recht nicht. Und er äußert sich extrem rechts, antisemitisch und natürlich auch mit einer Vehemenz, dass man so etwas in der Stadt nicht dulden kann. Das alles packt er unter das Versammlungsrecht und das ist das juristische Thema dabei und meint, damit kann er seine Meinung frei sagen. Das ist nach meiner Auffassung nicht der Fall. Er verstößt klar gegen die öffentliche Ordnung und deshalb können solche Versammlungen auch verboten werden.
Ich habe die Versammlungsbehörde übrigens auch nochmal gefragt und die sagt, also die Versammlungsbehörde bei der Polizei, es liegen keine Verbotsgründe vor und die öffentliche Ordnung, die Halles Oberbürgermeister da anspricht und die aus seiner Sicht da gestört wird, diesen Begriff sieht das Versammlungsrecht in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gar nicht vor. Das sieht in Bayern schon wieder anders aus. Und das erschwert natürlich ein Verbot von diesen Veranstaltungen von diesem rechtsextremen Blogger.
Und die angefeindeten Menschen, wie reagieren die auch in der Stadt?
Na, die fühlen sich im Stich gelassen von den Behörden, von der Staatsanwaltschaft. Sven Liebig steht jetzt zwar vor Gericht, aber es gibt allein im letzten Jahr über 200 Anzeigen gegen ihn, einen Großteil davon einfach fallen gelassen. Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde hat ihn zum Beispiel angezeigt für ein T-Shirt mit der Aufschrift »Der Dieselfahrer ist der neue Jude«. Das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Halle wurde daraufhin eingestellt. Und es gibt noch andere, die regelmäßig angefeindet werden von Sven Liebig und das ist Valentin Hacken. Hören wir mal rein.
Durch mein Engagement bei Halle gegen Rechts bin ich regelmäßig krassen Beleidigungen von Herrn Liebig auch gesetzt. Ich war davon betroffen, dass er meine Wohnanschrift veröffentlicht hat und so weiter, was ja dann immer weiter Folgen hat und eben auch zu Bedrohungen führt. Es geht aber hier um Journalistinnen auch, es geht um Journalisten, es geht um Menschen, die in Parteien in Halle aktiv sind und sich positionieren. Es geht auch um den Oberbürgermeister selbst. Es geht aber auch um Leute, die er am Ende nach einem Zufallsmuster auswählt, weil er zum Beispiel denkt, es wären Omas gegen Rechts, am Ende sind es einfach nur Passanten. Es ist tatsächlich kaum jemand sicher vor den Angriffen von Herrn Liebig, den Verbalen.
Also der Prozess jetzt gegen Sven Liebig ist für die Betroffenen ein wichtiges Zeichen. Es sind 3 Prozesstage angesetzt und das Strafmaß, das reicht von der Geldstrafe bis zu maximal 4 Jahren Gefängnis.
Prozess gegen einen Rechtsextremen. Niklas Ottersbach berichtete uns darüber und der Angeklagte hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Danke Ihnen für die Information. Zur Stunde findet in Düsseldorf eine Kabinettssitzung der nordrhein-westfälischen Landesregierung statt. Mit dabei ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Anschließend besuchen Merkel und Ministerpräsident Laschet noch die Zeche Zollverein in Essen. Offizielle Themen, natürlich auch die Corona-Pandemie und vieles andere mehr. Aber sicherlich steht dieses Treffen auch im Zeichen der Suche nach dem Kanzlerkandidaten der Union. Mein Kollege Moritz Küpper verfolgt dieses Treffen. Unser Landeskorrespondent kennt Armin Laschet und dessen Ambitionen gut, hat auch an einer Biografie mitgeschrieben. Vor der Sendung habe ich ihn nach seinen Einschätzungen gefragt. Wie wichtig ist dieses Treffen für Laschet, gerade mit Blick auf die Frage der Kanzlerkandidatur?
Ich würde schon sagen, dass es wichtig ist. Also es ist ja im Grunde genommen auf Augenhöhe mit der Kanzlerin, vor allem ja eben auch, weil es dieses medial sehr betrachtete, sehr gewürdigte Treffen, den Termin im bayerischen Kabinett gegeben hat, mit Markus Söder auf Herrenchiemsee vor gut einem Monat. Nun eben der Besuch hier, auch der erste Besuch von Angela Merkel als Bundeskanzlerin in einem nordrhein-westfälischen Kabinett. Aber man war und ist sich hier dieser Tatsache schon bewusst, dass das Ganze eben vor dieser Herrenchiemsee-Folie, nenne ich es jetzt mal, geschieht. Auch deswegen hat man sich hier in Nordrhein-Westfalen bewusst dafür entschieden, das Ganze eher als einen Arbeitsbesuch zu inszenieren. Ja, zu inszenieren, aber dann doch eher als Arbeitsbesuch. Man trifft sich im Ständehaus, dem alten Landtag in Düsseldorf. Dann gibt es dort nach der Kabinettssitzung eine Pressekonferenz. Da wird es vor allem um die Themen gehen: Umgang mit der Corona-Pandemie, wohl aber auch die Flüchtlingssituation in Europa im Mittelpunkt. Denn das läuft dann unter dem Terminus EU-Ratspräsidentschaft, die deutsche, die ja aktuell läuft. Laschet und sein Stellvertreter Joachim Stamp, der Integrationsminister hier in Nordrhein-Westfalen von der FDP, die waren ja erst kürzlich auf Lesbos im Flüchtlingscamp Moria. Deswegen wird das sicherlich ein Thema sein. Und dann geht es nach Essen, ins Ruhrgebiet, zur Ruhrkonferenz, Besuch auf Zeche Zollverein. Da wird es auch Bilder geben sicherlich, aber eben auch Diskussionen, denn man will über diese Ruhrkonferenz, diese Dialogveranstaltung, die die Landesregierung initiiert hat, um das Ruhrgebiet nach vorne zu bringen, sprechen. Und insofern dürfte der Besuch der Kanzlerin hier heute an Rhein und Ruhr medial sicherlich auch beachtet werden. Und es dürfte damit dann auch für Laschet hilfreich sein.
Also auch ein gutes Stück PR da drin. In Nordrhein-Westfalen finden ja in einem Monat Kommunalwahlen statt. Welche Bedeutung der Besuch aus Landessicht hat, ist natürlich dann die nächste Frage. Also nach innen, ins Land NRW selbst, wie wird das da ankommen?
Ich glaube, bei der Kommunalwahl selbst dürfte dies eher eine untergeordnete Rolle spielen, wenn überhaupt. Sehen wir einfach mal davon ab, dass sich die Düsseldorfer CDU sicherlich freuen wird, dass sie darauf hofft, dass ihr Kandidat Stefan Keller, der momentan ja noch Stadtdirektor in Köln ist, ein Foto mit der Kanzlerin bekommen wird. Und auch in Essen wird der dortige Oberbürgermeister Thomas Kufen von der CDU die Kanzlerin empfangen, sozusagen als Hausherr begrüßen. Auch da wird es Fotos geben. Das wird sicherlich für die beiden förderlich sein. Und das sind ja zwei Städte, Düsseldorf und Essen, in denen die CDU wohl sich erhofft zu punkten. Also Kufen sollte sein Amt verteidigen, Keller vielleicht das Amt gewinnen. Denn diese Kommunalwahl ist natürlich eine Wahl vor Ort, aber es ist auch eine Wahl mit 14 Millionen Wahlberechtigten und die erste große Wahl in und über die Corona-Zeiten. Und angesichts von Laschets Ambitionen, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, wird sicherlich auch das CDU-Ergebnis hier etwas genauer betrachtet werden. Also nicht nur jeweils vor Ort, sondern eben auch der Landesschnitt.
Die CDU hält an ihren Planungen, die Bundes-CDU für einen Bundesparteitag Anfang Dezember in Stuttgart fest, haben wir gestern gehört. Da soll ein neuer CDU-Vorsitzender ja gewählt werden. Sollte Laschet, der ja Ambitionen hat, das Rennen machen, was sicher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig abzusehen ist, aber sollte er punkten, wie geht es dann in Nordrhein-Westfalen weiter?
Tja, das wird ganz interessant werden, denn das Rennen im Bund läuft ja auf, Sie haben es gesagt, ein Duell hinaus zwischen Laschet und Friedrich Merz, beide aus NRW übrigens, wie auch Norbert Röttgen, der aktuelle dritte Kandidat. Aber Laschet dürfte angesichts der Tatsache, dass er eben der Vorsitzende des größten Landesverbandes ist, wohl schon als Favorit gelten. Dennoch sollte er gewählt werden, dann würde es wahrscheinlich als allererstes erstmal um den Vorsitz hier in Nordrhein-Westfalen gehen. Den würde er wahrscheinlich relativ schnell abgeben müssen, denn aktuell plant die CDU hier in Nordrhein-Westfalen einen Parteitag eine Woche nach diesem Bundesparteitag, also Mitte Dezember. Da würde dann möglicherweise ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gewählt werden, die oder der dann aber nicht zwangsläufig Laschet im Amt des Ministerpräsidenten nachfolgen sollte, sollte dieser Kanzlerkandidat und dann Ende 2021 auch Kanzler werden, denn das ist einzigartig in Nordrhein-Westfalen. Der Regierungschef, die Regierungschefin hier, die muss im Parlament sitzen. Und da kommen aktuell nur drei in Frage eigentlich. Henrik Wüst, Verkehrsminister, Lutz Lienkämper, Finanzminister und Bodo Löttgen, der Fraktionschef hier der CDU an Rhein und Ruhr. Favorit in diesem Trio dürfte wohl Henrik Wüst sein, aber ob der dann auch direkt Parteichef wird, ist angesichts der Tatsache, dass er eher ein Flügelmann ist, ein Wirtschaftsmann, eher offen. Also das ganze Zeit sollte Laschet gewählt werden im Dezember als Bundesparteichef der CDU, dann könnte es hier CDU intern an Rhein und Ruhr durchaus turbulent werden.
Schauen wir mal. Moritz Küpper über die Bedeutung des Merkel-Besuchs in Nordrhein-Westfalen. Der frühere brandenburgische AfD-Landeschef Andreas Kalbitz kämpft ja weiter gegen seinen Parteiausschluss. Bis zur Klärung und dem Ende dieser juristischen Auseinandersetzung lässt er sein Amt ruhen. Wobei Kalbitz möchte, bis die Frage grundsätzlich vom Gericht entschieden ist, ja weiter AfD-Mitglied bleiben und auch sein Amt ausüben können. Dazu wird am Freitag eine Gerichtsentscheidung erwartet. Für Aufregung sorgt inmitten dieses Verfahrens eine Meldung, wonach es in der brandenburgischen AfD-Fraktion in der vergangenen Woche Handgreifungen gegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet. Christoph Richter hat für uns immer wieder über das Ausschlussverfahren berichtet und das ganze Nachspiel auch jetzt verfolgt. Herr Richter, zugeschaltet aus Potsdam, wo die AfD-Fraktion getagt hat. Wie lief die Fraktionssitzung da heute ab?
Naja, man war bei der Fraktion doch recht schmallippig, das muss man so sagen. Man wollte es am liebsten, also dieses Thema der Handgreiflichkeiten unter den Tisch kehren lassen. Obwohl Kalbitz selbst im Haus war, hat er sich nicht, wie sonst so seine Art ist, auch selbstbewusst den Fragen der Journalisten gestellt. Er soll, so heißt es, durch einen Hinterausgang verschwunden sein. Und man hat erst auf Nachfragen mit spitzer Zunge, aber auch da nur wenig gesagt. Über die Zukunft von Kalbitz wird jetzt noch beraten, also ob er weiter Mitglied der Fraktion sein kann. Das heißt, der Diskussionsprozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Auch über das Geschehen, was am letzten Dienstag nun konkret passiert ist, konnte wenig gesagt werden, trotz mehrfacher Nachfragen.
Es ist ja auch ein bisschen irritierend, was da gemeldet und berichtet wird. Was genau soll passiert sein? Was wissen Sie darüber?
Naja, anfangs also hat man von einer Schlägerei die Rede. Jetzt ist von einem Boxschlag als Begrüßung die Rede. Darüber wurde dann auch schon, naja, man sagen, sarkastisch gelästert. Sozusagen ist das ein Arbeitsunfall der besonderen Art in der AfD. Und betroffen ist Dennis Holoch, das ist der kommissarische Fraktionschef von Kalbitz. Dem soll in die Milz geschlagen worden sein. Nun muss man sagen, Holoch ist absolut kein Kalbitz-Gegner, sondern eher ein Vertrauter, 31 Jahre alt, gebürtiger Potsdamer und Lehrer. Und er hat mit Kalbitz zusammen in Königs Wusterhausen, einem kleinen Ort südöstlich von Berlin, auch ein gemeinsames Abgeordnetenbüro. Jetzt liegt er im Krankenhaus. Davon wurde mir auch ein Foto zugespielt und man versucht es jetzt bei der AfD so ein bisschen zu bagatellisieren unter dem Schlagwort, ja, es war ja mal eine Wirtshausschlägerei, aber bekannt wird jetzt durch diverse Beiträge im Netz, dass Kalbitz schon zu anderen Gelegenheiten auch aufgefallen ist.
Ein Arbeitsunfall, so wird es umschrieben. All das hat Bedeutung für die Gesamtpartei sicherlich. Am Freitag, ich habe es gesagt, geht die juristische Auseinandersetzung um den Parteiausschluss in die nächste Runde. Wie stark zerrt das jetzt alles weiter an der AfD insgesamt?
Naja, man hat schon den Eindruck, dass die Angst um die Partei recht groß ist. Ne? Auf der einen Seite hat man natürlich die Angst vor einem Riss in Flügelbefürworter und Flügelgegner. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Verfassungsschutz, die hat ja die Partei als Beobachtungsfall eingestuft. Also das hinterlässt Spuren. Also es geht nicht spurlos an den Mitgliedern vorbei. Und nachdem sich ja jetzt alle immer hinter Kalbitz gestellt haben, scheint jetzt auch die Unterstützung zu bröckeln. Auch in der Fraktion steht man nicht mehr vorbehaltlos hinter Kalbitz. Selbst ein Vertrauter wie Hans-Christoph Berndt vom Verein, von einem rechtsaußen stehenden Verein Zukunft Heimat, soll in der Fraktionssitzung, so hört man lautstark auch, den Rücktritt von Kalbitz gefordert haben. Also es ist nervös und Kalbitz selbst ist auch nervös wegen der Landgerichtsentscheidung, Sie haben schon gesagt. Also er weiß ja nicht, wie es ausgeht am Ende. Geht es schief, kann es auch für Kalbitz und seine Karriere am Ende in der AfD vorbei sein. Aber was noch ein letzter Aspekt dazu, was interessant ist, für viele in der Partei ist es überhaupt nicht überraschend, dass Kalbitz mal zuschlägt. Das hört man immer wieder hinter vorgehaltener Hand und das ist natürlich als außenstehender Beobachter, muss ich sagen, befremdlich und fast sehr befremdlich und irritierend.
Mhm. Noch ermittelt die Staatsanwaltschaft. Wir wissen nicht genau, was da in der vergangenen Woche passiert ist, aber wie gesagt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Christoph Richter mit Hintergründen. Danke Ihnen dafür. Denn die Sendung geht langsam zu Ende. Gleich folgen hier die Bildungsthemen in Campus und Karriere. Unter anderem geht es um die Mehrheit der Lehrkräfte, die sich laut einer Umfrage nicht gut gerüstet fühlt für den nächsten Fernunterricht. Am Mikrofon dann meine Kollegin Regina Brinkmann. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.